Sind wir mal ehrlich, als Handelsvertreter hast du doch gar keinen Bock auf das Thema Dokumentation und Besuchsberichte. Kostet doch viel zu viel Zeit. Stimmt? Dann haben wir da was für dich. Denn genau dafür gibt's die WebCity Go App. Nach dem Kundentermin direkt den Besuchsbericht noch im Auto in wenigen Sekunden diktieren und fertig. Alles synchron mit dem Innendienst, egal ob auf Handy oder Tablet. Klingt spannend? Dann schau auf www.rhapsody-software.de vorbei und erfahre mehr über Rhapsody, dem CRM für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Auf einer Party zu sagen, dass man Pilot ist, es wirft ganz andere Reaktionen hervor, als wenn man sagt, ich bin Handelsvertreter, weil wirklich jeder diesen bescheuerten Mann mit dem Koffer und dem Musterkoffer an der Tür klopfen sieht. Ne? Ja. Fürchterlich, naja. Aber wir haben ja doch was drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Einfach mehr Halt, Austausch und neue Perspektiven. Darum geht's bei Handelsvertreter Heroes. Und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und wie gesagt, wenn du keine Folge auch mehr verpassen willst, habe ich schon länger nicht mehr gesagt, abonniere uns doch einfach auf der Plattform deiner Wahl. Ja, heute bei mir jemand zu Gast, der liebe Tim Jagler. Tim ist vor einiger Zeit auf mich zugekommen, hatte sich mal angemeldet für das HVH-Camp. Wir kannten uns irgendwie noch gar nicht und sind dann so ins Gespräch gekommen. Und so der erste Call war schon irgendwie total intensiv, so will ich es mal sagen, weil Tim eine ganz tolle und super interessante und beeindruckende Lebensgeschichte einfach mitbringt, die geprägt ist von irgendwie ganz viel Resilienz, aber auch unternehmerischem Mut. Kurzum gesagt, der Mann hat Stationen vom Surflehrer, was ich persönlich wieder sehr interessant finde und sympathisch, über Airline-Pilot, Boeing 737 mal so geflogen, bis hin nun zu einem Experten für Transformatorenkerne, Transformatorenöl, Kupferleiter, Trafos, in so eine Richtung. Und wie dieser Weg, wie das so passiert ist, das erzählt er mir, wie ich auch finde, auf eine super beeindruckende und total sympathische und einfach auch relaxte Art. Von daher, mehr will ich gar nicht sagen. Wir springen einfach gleich rein in dieses, wie ich finde, super tolle Gespräch. Lieber Tim, vielen Dank nochmal dafür. Los geht's. Handelsvertreter Heroes, heute mit Tim Jagler. Auf geht's. Hallo, lieber Tim. Herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Cool, dass es jetzt geklappt hat.
André, hallo. Ich bin ganz überrascht. Jetzt bin ich selber im Podcast schon viele gehört und gesehen und jetzt bin ich dabei. Vielen Dank dafür und bin gespannt.
Sehr
was
gerne.
Mich jetzt erwartet, genau.
Ja, du, was ich jetzt erwartet. 60 Minuten investigativer Journalismus auf Champions League Niveau. Okay. Das mit Sicherheit. Nein. Wir sprechen heute über dich als, über den Tim als Unternehmer, als Handelsvertreter, über deine Vita. Denn wir beide haben uns kennengelernt. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Irgendwie über LinkedIn, beziehungsweise du hattest dich für das Handelsvertreter Heroes Camp hier in Hamburg angemeldet. Und wir kannten uns noch gar nicht. Und dann haben wir mal miteinander gesprochen und haben so uns so ein bisschen kennengelernt. Und da habe ich so gemerkt, da gibt's so ein paar Dinge, die ich persönlich irgendwie sehr super spannend finde. Und da haben wir uns so angenähert und irgendwann haben wir gesagt, habe ich dich mal dazu bekommen, komm hier in den Podcast und erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Da warst du ein bisschen erst zurückhaltend.
Ja, muss ich zugeben, ja.
Okay, aber glaube ich, haben wir jetzt hier ein gutes Forum und deswegen lass uns doch einfach mal reinsteigen, weil dein Lebenslauf ist jetzt nicht irgendwie immer ganz so, da gab's unterschiedliche Stationen hier wieder mit. Die erste Station, die ich so jetzt gelesen habe, die ist mir persönlich halt bekanntlicherweise sehr nah. Du hast schon mal irgendwie als Windsurflehrer so gearbeitet und da haben wir beide eine sehr große irgendwie Leidenschaft für Wassersport. Deswegen war auch die Einladung im Podcast eh schon klar, muss ich sagen.
Okay, wenn es so einfach war. ich habe im Grunde schon relativ früh Freunde gehabt, die älter waren als ich. Wir waren immer mit irgendwelchen Autos in Europa unterwegs und haben Surfurlaube gemacht, natürlich in den Schulferien damals noch. Und irgendwann habe ich den heißen Tipp gesteckt bekommen, Mensch, du könntest doch als Surflehrer arbeiten, die suchen gerade. Kann ich doch gar nicht. Naja, doch, ach, du schaffst das schon. Und dann war ich im Grunde Jugendbetreuer und Surflehrer für eine ganze Zeit. Im Winter dann Snowboardlehrer, da habe ich dann auch eine Ausbildung zugemacht und bin Und schon einer, war einer der ersten Snowboarder damals in den Alpen unterwegs, als die Bretter noch gar nicht auf die Lifte durften. Naja, und das sind so meine Leidenschaften. Ne? Bis heute eigentlich das Surfen, jetzt nicht mehr Windsurfen, sondern Wellenreiten und eben Snowboarden, und habe dann eben relativ viel Jobs gemacht in meinen Urlauben. Im Sommer eben am Meer in Frankreich oder in Spanien und im Winter dann eben meistens in Frankreich in den Alpen.
Ja. Okay, so wie man sich das irgendwie, war auch irgendwie mein Traum. Das habe ich nicht so hingekriegt. Ich habe immer nur für eine Zeitung so gearbeitet und dann Handball gespielt und gesurft, aber nicht so auf dem Niveau. Von daher super, super spannend. Gebürtig kommst du, aber auch nicht von der Küste.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich denklich und schlecht platziert in Deutschland. Also wir müssen uns immer ins Auto setzen, wenn wir irgendwo Spaß haben wollen. Außer Stein oder Meer. Das war damals natürlich als Windsurfer für mich schon toll. Ich bin damals schon als 12-Jähriger mit dem Fahrrad da dreiviertel Stunde im Neoprenanzug im Herbst dann da mit dem Rad zum Meer geradelt und bin dann da eben Windsurfen gegangen, genau.
Okay, cool, super cool. Aber bevor auch das ganze Thema jetzt so Handelsvertretung und sowas kommt, gab es ja nochmal andere Stationen, weil der erste richtige Job war ja noch ein bisschen anders. Auch das nicht so eine ganz gewöhnliche Tätigkeit.
Irgendwo. Nee, genau. Ich habe mich lange nicht richtig dazu entschieden können, was ich machen wollte. Hatte eigentlich alle Möglichkeiten mit meinem schulischen Abgang. Aber es war dann die Fliegerei. Und ich habe dann damals testweise sozusagen meinen Privatpilotenschein in Amerika gemacht, um den dann umschreiben zu lassen in Deutschland, was leider dazu führte, dass ich relativ viele Flugstunden in den USA absolvieren musste, in Anführungsstrichen. Bin also viel mit der Cessna, mit meiner Frau, mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, durch Amerika geflogen und habe die Stunden gesammelt. Mit meinen Kumpels war ich unterwegs am Grand Canyon und Key Islands. Und also es war schon eine tolle Zeit.
Okay.
Und habe dann letztendlich die weiteren Scheine, die bis zu dem ATPL, also bis zum Airline-Pilotenschein führen, alle in Hannover gemacht. Und das ging auch alles ganz, ganz gut und bin dann bei Hapag-Lloyd angestellt worden. Hab das Type Rating dann für die Boeing 737 gemacht. Also bin direkt auf den Jet gekommen, habe mich sehr gefreut. Viele meiner Klassenkameraden sind erstmal bei kleineren Unternehmen untergekommen mit Propellermaschinen. Und ich hatte da Glück und hatte dann anderthalb Monate in Oslo da mein Type Rating gemacht in so einem Full-Motion-Simulator und bin dann im Grunde Airline-Pilot gewesen für, wahrscheinlich waren es knapp 3 Jahre.
Okay. Und war das immer schon auch so Fliegerei? War das immer schon irgendwo so ein Traum? Bist du schon als kleiner Junge mit so einem Papierflieger immer rumgelaufen oder?
Naja, also überhaupt Wind und Elemente und das Beherrschen von Fahrzeugen, also das kann man wirklich so sagen. Ich habe mir Flugzeuge gebastelt und in der Feldmark mit dem Skateboard und dem Segel drauf rumgefahren und also irgendwie hat mich das immer gereizt. Eissegeln habe ich schon gemacht damals und am Stein oder Meer, und das war schon immer für mich interessant. Zum einen eben was zu fühlen, zu beherrschen, so ein Autos bin ich auch schon sehr früh und gerne gefahren. Und mein Lieblingsfach in der Schule war Physik. Also das passt ja natürlich irgendwie zusammen. Ne? Die Welt, in der man sich da bewegt, ist ja doch sehr von Zahlen geprägt auch. Und diese Mischung fand ich schon eigentlich immer recht spannend.
Okay. Und dann fiel auch so die ganze Pilotenausbildung, fiel das so in den Schoß, oder war das sehr viel Arbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es war schon, also ich muss sagen, ich bin so super schnell durchgekommen und daran habe ich auch gemerkt, dass ich untalentiert bin, sage ich mal. Aber es war schon so die Anzahl an Prüfungen, die ich da innerhalb von 2-3 Jahren gemacht habe, von Theorie und Praxis und dann ATPL und CPL, Long Range. Ach, da gibt es so viele Lizenzen, die man im Grunde machen kann und machen muss, um später auch ein Flugzeug auf Linie fliegen zu können. Das war schon eine echt harte Zeit, ja.
Okay. Und dann als Kapitän oder erst als Co-Pilot?
Nee,
oder
man fängt immer als Co-Pilot an. Was viele vielleicht nicht wissen, vielleicht kann man das hier kurz mal erklären, es ist eigentlich immer so, dass die Arbeitsteilung 50-50 ist. Also die machen eigentlich beide das Gleiche. Ne? Der eine in der stärkeren Verantwortung als der andere.
Ja.
Aber eben der eine fliegt hin, der andere zurück. Meistens ist der Kapitän oder die Kapitänin dann nett genug und sagt, Mensch, wo willst du hin? Willst du hinfliegen, zurückfliegen? Guck dir mal das Wetter an, was traust du dir zu? Und dann sucht man sich entweder, wie gut man drauf ist, halt das eine oder das andere Leck oder Strecke eben aus. Und dann macht der eine Funk, der andere fliegt und auf dem Rückweg wird getauscht.
Okay. Und was bist du, Kurzstrecke, Langstrecke, was bist du geflogen?
Die 37800 gibt es in Nordafrika, so Kanarische Inseln war das weiteste, wahrscheinlich Griechenland auch. Ja. Und natürlich so die ganzen Mittelmeer-Destinations, ne, bei Hapag-Lloyd, klar, Ferienflieger, ja. Also ganz viel Mallorca und Faro in Portugal oder dann eben die Kanarischen Inseln,
ja.
Das haben wir dann gemacht. Leider jetzt nicht so richtig super weit weg mit ja. Layover. Ich war meistens abends dann tatsächlich oder am nächsten Tag irgendwie wieder in Paderborn oder in Hamburg oder in ja. Stuttgart oder wo auch immer in Deutschland. Da ist man dann oft für 1, 2, 3 Tage stationiert.
Ja, klar.
Und fliegt dann von da aus.
Okay, ich hätte erst gedacht, du bist schon zum Airport. Jungs, hier ist mein Sportgepäck, da ist mein Board. Das kommt mit, wenn es nach Portugal irgendwie runtergeht. Wir bleiben da 2 Tage.
Ja.
Das wäre die ideale Mischung.
Ich glaube, wenn ich 20 Jahre früher angefangen hätte oder 30, da war das noch so, dass die Crews eher so ein bisschen ja. Auch mal Layover hatten länger. Also meine Frau ist Stewardess.
Ah.
Wir haben uns aber in der Schule damals schon kennengelernt. Aber die hat eben manchmal so Aufenthalte, ne? In der Karibik dann ja. Overnight oder 2 Tage sogar. Ja. Das ist so ein bisschen mehr das, was man sich so erträumt als Pilot, ne? Aber ja. das war schon eine tolle Zeit für mich, wirklich.
Okay, ja. Ja. 2 Tage Karibik halt so, ja. Ich mache mal 2 Tage Ostsee einmal, aber gut.
Ja.
Sehr schön. Ja. Ja, war eine tolle Zeit, aber wir sind ja jetzt hier nicht der Airline-Piloten-Heroes-Podcast, sondern da gab es halt dann auch eine Geschichte, warum es heute nicht mehr so ist, ne?
Ja, ich bin leider wirklich sehr schwer erkrankt. Ich hatte eine Lungenembolie, keiner wusste warum und dann eine zweite und letztendlich stellte sich heraus, dass ich eine Autoimmunkrankheit habe, die bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt war und die, ja, das sah nicht besonders gut aus für mein Weiterleben und da musste ich natürlich dann die Fliegerei erstmal aussetzen, dann habe ich nochmal neu angefangen. Und dann habe ich wieder eine Embolie bekommen und dann hat das Luftfahrtbundesamt irgendwann gesagt, so, das war's jetzt mit Fliegen für dich, zumindest als Fliegender, als Pilot. Und ich musste alle meine Lizenzen dann dahin schicken.
Okay.
Das war wirklich sehr schwer für mich, ne? Das,
ja.
Ja. Und dann war ich auf einmal wieder bei Null. Ja. Ne, als fitter Mensch, mit einem guten Job und ganz gutem Einkommen war es dann auf einmal wieder alles vorbei und ich musste mich komplett neu orientieren. Und habe dann letztendlich über eine Handelsvertretung angeboten bekommen, sozusagen erstmal als Angestellter so reinzuschnuppern.
Ja.
Der mein Chef dann, der war eben auch schon um die 70 und sagte, Mensch, ich verkaufe Transformatorenkerne für eine Firma in Italien. Gott, dachte ich mir, ja, what the fuck, was ist das denn jetzt? Also will ich das machen, aber ich hatte natürlich auch nicht so viele Optionen. Ne? Ich, man ist ja als Pilot ungelernte Arbeitskraft.
Okay.
Also keine Ausbildung, man hat nur eine Lizenz, ne? wie ein Autoführerschein im Grunde. Ne?
Ja.
Ich hätte natürlich nochmal mit dem Studieren anfangen können, aber ich dachte, ich probiere es mal aus und habe dann die Handelsvertretung 2 Jahre als Angestellter sozusagen mitgemacht und dann übernommen.
Okay.
Und so bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte nie ein Krawattenträger werden und nie derjenige sein, den ich früher als Pilot da durch die Gegend geflogen habe, so die Business-Leute da hinten drin.
Ja.
Auf einmal saß ich selber im Flieger nach Italien und habe aber gemerkt, das macht Spaß.
Okay.
War auf jeden Fall, ich weiß noch, die ersten Meetings mit Siemens und so, dann wir haben halt sehr große Kunden, man muss vielleicht sagen, Transformatorenkerne, wir bauen die sehr großen da in Italien, verkaufen die eben an Unternehmen wie Siemens, Hitachi etc. Und das sind dann eben auch Meetings, wo alle sehr ernst gucken und Anzüge tragen und wo es dann um mehr als also viel Geld geht.
Ja.
Und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich merkt keiner, dass ich Pilot bin, weil ich gar nicht weiß, was ich hier tue. Hoffentlich fragt mich keiner irgendwas. Aber eben so ein Aha-Moment war echt, als ich mir dachte, so nach dem Meeting oder beim Meeting, Mensch, ich schaue mich jetzt mal um und sehe, der hört gar nicht zu, der will sich nur profilieren. Das ist ein Mensch, den geht es nur darum, wie viel EBIT hinten rauskommt. Und habe schnell gemerkt, dass ich mit meinen, sag ich mal, recht feinen Antennen dann auch ganz gut mitwirken kann in so einem Meeting. Und dass es ja nicht nur um irgendwelche Wirtschaftskonstrukte geht, sondern dass es einfach Menschen sind, die versuchen, zusammen eine Lösung zu finden.
Okay.
Und jeder versucht, seine eigene Position zu stärken. Und da habe ich gemerkt, dass ich da in der Moderation ganz gut mitmachen kann. Und das hat mir dann das Selbstbewusstsein gegeben, okay, da auch mich zu melden, zu sprechen und die Sachen mit in die Hand zu nehmen.
Ja. Okay, das ist ja spannend, weil du sagst, sprichst ja auch so feine Antennen, also das Thema so Empathie, das Verständnis auch so für den Gegenüber ist schon auch gerade in dem Geschäft, wo ihr unterwegs seid, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ne? Weil bei dir, absolut, da geht es jetzt nicht so um Stückzahlen zu verkaufen oder Hardcore-Sales oder sowas, sondern beschreib mal so ein bisschen, wie läuft das Geschäft oder wie auch wie funktioniert es einfach, was ihr da macht?
Naja, das Ganze hat natürlich dadurch, dass die Firma, für die ich arbeite, ist recht bekannt. Das heißt, ich muss wirklich keine Akquiseanrufe machen, sondern die üblichen: Mensch, wie geht's Ihnen denn? Und gibt's Projekte in nächster Zeit? Also, dass man sich einfach meldet und sozusagen präsent bleibt beim Kunden. Und ich merke aber, dass vor allem die Verhandlungen wirklich oftmals einfach, ja, also da geht's eigentlich, ist das gleiche, ob man sich jetzt zu Hause mit seiner Frau oder mit der Familie streitet, wohin es in Urlaub geht, und jeder hat seine Argumente, oder es ist irgendwie, menschelt es doch überall recht stark. Und da ist es eben so ein bisschen vorteilhaft, wenn man sich gut in die Gedanken der anderen Menschen reinversetzen kann und eben dann auch merkt, wenn Kommunikation nicht gut funktioniert. Es ist ja so, ich habe ja Italiener auf der einen Seite, für die, okay, ich arbeite. Ich habe dann auch meistens deutschsprachige Kunden, aber oft bei so Unternehmen wie Siemens arbeiten auch eine Brasilianerin zum Beispiel, okay, ja, auf, klar, Englisch dann. Ne? Und merkt man, dass es in der Kommunikation oftmals sich nicht gut verstanden wird oder dass es auch kulturell andere Konzepte im Kopf gibt. Und da gelingt es mir, behaupte ich mal, ganz gut zu vermitteln und auch ein Verständnis für die Menschen aufzubauen und dann entsprechend eben auch eine Grundlage für eine Zusammenarbeit zu schaffen, sprich einen Preis zu finden und Lieferkonditionen. Und gut, der zweite Aspekt, was vielleicht auch jetzt mal so als Feedback, ja, über den Podcast selten rauskommt, ist, es geht immer um Vertrieb, Akquise, ja, also sprich Nummern generieren. Aber das ganze Rad am Laufen zu halten, also sprich, ich bin ja involviert in den Verhandlungen, dann aber auch später in der technischen Abklärung, also sprich, wenn die Zeichnung dann verschickt wird, wir verkaufen ja keine Regalware, sondern, ja, immer im Grunde individuell gefertigte Produkte, da muss also viel technisch kommuniziert werden, das machen wir eben auch in meiner Handelsvertretung, später dann die Logistik, Verspätung, ja, eventuell, Reklamationswesen, Mahnwesen, und überall hat man eben mit Menschen zu tun und mit Ansprüchen und mit Erwartungen, und da ist es, das ist viel Arbeit, so dass ich mich eher als Service oder mein Büro als Servicedienstleister sehe, ja, denn als jemand, der immer neue Kunden an den Strand schaffen muss. Es geht eher, sag ich mal, das Leben ist hart genug, so wie es ist hier, was wir machen. Ja. Da gibt es genug Reibungspunkte, wo man ganz gut helfen kann, Lösungen zu finden.
Ja. Das heißt also, ihr arbeitet sehr stark in einem Projektgeschäft, so will ich es jetzt mal nennen, ja, die sich auch über, also längerfristig irgendwie, richtig, zieht. Das ist ja jetzt, ja, keine Zyklen von irgendwie nur 3 Monaten oder so, sondern kann sich ja wahrscheinlich irgendwie auch über Jahre mal ziehen, oder?
Genau, es gibt einige Projekte, die wir jetzt bis 26 gerade anbieten. Ich meine, die Trafobranche, für die ich ja tätig bin. Wir sind ja hier auch nicht ganz unschuldig im Handelsvertreternetzwerk, die alle, ja, sich auf die KIs stürzen, die schlucken, ja, alle Energie, und das wiederum, das ist ganz witzig, das sieht man tatsächlich am Schreibtisch. Wir machen gerade ein Projekt für Meta zum Beispiel.
Okay.
Also großer Kunde. Energiebranche läuft und boomt und
das wäre gerade meine Frage gewesen, weil ich habe in letzter Zeit häufiger Gäste hier, die bei unserer wirtschaftlichen Situation in Deutschland und so natürlich auch irgendwo hängen die dann irgendwo damit dran. Bei dir sieht es gerade basierend darauf, viel Energie, KI sind alles so Themen, die schon einen positiven Einfluss auf dein Geschäft haben, oder? Wie kann man das deuten? Oder wie ist angesichts so die Situation gerade für dein Business?
Also man kann schon sagen, dass sich die Trafo-Branche gerade in einem echten Hoch entwickelt. Ich war jetzt in Paris auf einer großen Tagung, da wurden die Prognosen für die nächsten Jahre gezeigt. Neulich hatte ich ein KI-Seminar mitgemacht, da wurde auch gezeigt, wie viel Energie das auch braucht, etc. Also es gibt gerade vieles. Zum einen sind die Stromnetze alle sehr alt. Wir haben also unheimlich viele Trafos, Trafostationen, die sind mindestens 30 oder sogar 40 Jahre alt und sind mit auch schlechtem Material gebaut, verbrauchen also auch viel Strom, müssten also mal geupdatet werden. Das ist was ganz unabhängig von der Konjunktur erstmal da an Infrastruktur zu tun ist. Und dann gibt es eben natürlich Energieerzeugung, die sich mehr und mehr auf regenerative Energien, Offshore-Windparks sind ein Riesenthema bei meinen Kunden und Solarparks auch ein Riesenthema. Und dann die Verteilung dieser Energie, die muss ja nicht nur produziert werden, die muss ja auch irgendwo nach München kommen, wenn in Hamburg Wind weht. Ja. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Und jetzt natürlich der Boom der Elektromobilität, auch die Station, wo die Autos aufgeladen werden und die eben jetzt relativ heiß und neu ist, eben KI, Cloud Services, Computing Farm. Also wir haben große Anfragen dafür, für Trafo-Farmen, die dann da kühlen sollen oder Strom bereitstellen sollen. Und so ist viel zu tun gerade. Das ist ganz, ganz interessant.
Ganz interessant. Das heißt, du bist jetzt natürlich auch nicht begrenzt auf Postleitzahlgebiet 4 oder 5 oder 3, sondern was ist so dein Gebiet, wo du dich so rumtummelst?
Deutschland, Österreich und Polen. Okay. Sind meine Gebiete. Ja. Wobei, ich habe das ja schon im Vorfeld mal erzählt, wir werden wahrscheinlich noch eine neue Commodity mit aufnehmen in die Handelsvertretung, weil ich ja recht gut vernetzt bin. Kupferleiter.
Okay.
Kupferleiter aus Indien in dem Fall, eine tolle Firma. Ich war auch schon da und in Indien, auch in China und habe mir da verschiedenste Firmen angeguckt und für die habe ich mich entschieden. Und da hatte ich dann ganz Europa.
Okay.
Deshalb, wir stehen jetzt gerade vor der großen Herausforderung, diese Handelsvertretung sozusagen auszubauen.
Das heißt, Wachstumskurs ist ganz klar gesetzt. Also die einen Seite, die Lieferanten, da steht soweit mit China beziehungsweise mit Indien. Auszubauen heißt, du suchst auch Agents, ne? Also
ja,
das ist jetzt
absolut.
Auch schon, ist durchaus ein Thema für dich.
Ja, ich habe ja gelernt, dass es schon vorteilhaft ist, wenn man Agents hat, die auch die Kultur verstehen. Ja. Zumindest verkaufe ich mich ja so. Und das mit Erfolg, also das ist ganz klar, ich hätte halt gerne für Italien, für Spanien, Frankreich, Polen auch jemand, der Polnisch spricht, wäre auch schön. Im Grunde suchen wir da gerade Vertriebler, ja.
Okay, mit einem guten technischen Verständnis?
Ja, wobei, das kann man, glaube ich, jemandem auch ganz gut beibringen. Also ich sehe mich auch nicht als Elektrotechniker, wobei ich nach 20 Jahren natürlich jetzt schon ganz gut weiß, wie so ein Trafo funktioniert.
Ja.
Aber eher so jemand, der sich echt breit aufstellt, ne?
Der
ein bisschen technisches Verständnis hat. Aber mir ist es fast wichtiger, dass der Leute mit Menschen umgehen kann. Das ist wichtiger.
Okay, ja, cool. Also wer das jetzt hört und da irgendwie Bock drauf hat, das war jetzt ein bisschen Employer Branding. Wir haben über die Branche gesprochen. Tim ist auch kein schlechter. Seht mal zu. Und du hast dich ja selbst auch noch weitergebildet. Du hast ja auch noch ein Studium irgendwie berufsbegleitend auch gemacht, ne?
Ja, richtig. Vielleicht ist ja auch nochmal so eine Story, ne? Ich habe ungefähr 10 Jahren mal so ein bisschen, so gemerkt, die Italiener, die müssen mir auch wohlgesonnen sein, damit es mir gut geht. Und das war eine Zeit, da ging es uns allen nicht so gut. Und meine Einkünfte sind runtergegangen und ich dachte, hey, ich bräuchte mal ein zweites Standbein.
Ja.
Und weil ich ja als Handelsvertreter immer so zwischen den Firmen stehe, dachte ich mir, ich will irgendwas machen, wo ich ein eigenes Produkt auf den Markt bringe. Weil ich kann ja nichts. Bin ja ungelernte Arbeitskraft.
Ich habe ja nur so eine 737 geflogen.
Genau.
Ja, und Surflehrer war ich auch.
Ja, genau. Ja. Aber ich habe dann gedacht, 3D-Druck wäre doch mal was. Und dann habe ich recherchiert im Internet und habe ein Kunstprojekt damals gesehen in Tokio, wo so Leute eingescannt haben mit einem 3D-Scanner und haben kleine Minifiguren ausgedruckt im 3D-Drucker mit Farbe. Dann ist das doch der Hammer. Und habe mir das angeschaut und habe geguckt, was man dafür braucht. Bin zu einer Scannerfirma gegangen und sagte, Mensch, scannt mich mal.
Ja.
Und mit den Daten bin ich dann zu der Druckfirma gegangen, mit dem Drucker und sagte, druck mich mal. Und dann hatte ich 3 Wochen später so einen kleinen Tim in der Hand.
Ja.
Die Figur steht da, da hätte ich mal besser vorbereiten sollen. ganz beeindruckend, habe das 1000 Leuten gezeigt und alle sagten, das ist der Hammer. Und dachte ich, gut, das machst du jetzt. Und da war ich tatsächlich, habe den Workflow mit einem Studenten zusammen entwickelt, habe das alles gekauft, was ich brauchte, eine Firma gegründet und so. Und habe das dann, war jetzt einer der Ersten, der diese Figuren in Deutschland verkauft hat. Ich glaube, in Hamburg gab es auch jemanden, der hieß Minimi. Ne?
Okay.
Ja. Whatever. Auf jeden Fall ging das ziemlich in die Hose, zumindest was die Wirtschaftlichkeit anging. Okay. Hat tolle Figuren gemacht. Ich kann dir 1000 Geschichten erzählen von Leuten, die sich haben scannen lassen, weil sie bald sterben müssen oder weil sie jetzt ein Jahr ins Ausland gehen oder weil sie stolz sind, abgenommen zu haben oder weil sie ihre Kinder allein auf dem Schreibtisch haben wollten oder so. Ist ganz, ganz süß gewesen, aber es hat sich einfach finanziell überhaupt nicht gelohnt.
Okay.
Und dann habe ich angefangen und dachte, komm, jetzt startest du durch, 3D-Druck, machst du Studium. Also dann berufsbegleitend dann den Anwendungstechniker für additive Fertigung gemacht, neue Maschinen gekauft und wir sind direkt von B2C auf B2B gegangen.
Ah, okay, ja.
Und haben dann jetzt die letzten, sag ich mal, 8 Jahre versucht, muss man auch sagen, 3D-Druck, additive Fertigung über Schulungen, Workshops, über Druckangebote, über alles Mögliche zu verkaufen.
Okay.
Hat mit der Wirtschaftsförderung in Hannover zusammengearbeitet, mit der Industrie- und Handelskammer, mit der Handwerkskammer. Ja. Wir haben auch natürlich eine Website und LinkedIn und all sowas gemacht, wobei da, wie ich gemerkt habe, noch ordentlich Potenzial drin liegt. Okay. Aber könnte eben eher für eine Fuck-Up-Night reichen, diese Geschichte, als jetzt für eine Erfolgsgeschichte. Aber auf jeden Fall sind wir dann letztendlich, muss man sagen, daran gescheitert, dass ich das Gefühl habe, dass die Firmen, zumindest hier im Hannover-Umkreis, nicht bereit sind, so den Kopf zu öffnen für neue Techniken, für neue Technologien, okay, für neue Denkweisen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich einen Stift 3D druckt oder einen Frosch oder irgendein, sondern es geht ja darum, dass man überlegt, wie kann man generatives Design, also Leichtbau, und kräftegemäßes Bauen mit möglichst wenig Einsatz von Rohstoffen. Wie kann man das umsetzen? Ich sag mal, der 90-Grad-Winkel hat ausgedient in der heutigen Konstruktion, aber die Leute, die in den Firmen sitzen, sind eben noch auf dem alten Stand. Und da war die Einsicht, oder da hat es halt nicht richtig gefunkt. Ne? Also jeder sagt, Mensch, du machst 3D-Druck, das muss ja laufen wie geschnitten Brot.
Ja.
Nee. Ja. Ist nicht so. Also das ist wirklich. Wir haben auch Konstruktion gelehrt. Wir haben die treuesten Kunden waren eigentlich Museen auch, die gerne von uns einen Scan gemacht haben. Wir haben also auch 3D-Scanning gemacht, haben also oftmals Ausgrabungen mitbegleitet und die dokumentiert als 3D-Scan, haben dann auch Fundstücke sozusagen digitalisiert. Vielleicht eine kurze Anekdote. Ja, der Eik, den ich eingestellt habe, der hatte seine Masterarbeit auch geschrieben über das Scanning und 3D-Datenerstellung von Archäologie-Kontext. Und er hatte dann Scherben eingescannt von so einer Tasse.
Ja.
Und die hat er digital wieder komplett zu einer Tasse zusammengesetzt. Und wir haben die farbig als 3D-Druck wieder ausgedruckt mit den ergänzten Stücken in Blau, also in der Fremdfarbe.
Ja.
Und dann, das ist schon toll, anstatt also jetzt 5 Scherben in der Vitrine zu sehen, diese Originaltasse von damals sozusagen, wieder erstellt zu sehen mit dem Henkel und wie man daraus trinkt und wie die Lippe da wohl anliegt und so. Also ganz, ganz toll. Aber sowas ist eben virtuell möglich. Also Sachen größer machen, reparieren oder auf irgendwas hinweisen, indem man es etwas anders ausdruckt oder so. Das waren schon echt spannende Projekte. Viel Spaß gemacht.
Aber das Geschäftsmodell ist dann halt nicht geflogen. Also zum einen im B2C-Bereich, wo ich mich ja so frage, kann ich nachvollziehen, wo so eine Figur von mir finde ich toll, dann rufst du dafür wahrscheinlich einen gewissen Preis auch irgendwie auf. Weil
300 Euro kostet die Figur. 300 Euro.
Okay.
Und der Drucker hat aber auch einen 30% Ausschuss. Und, weißt du, und wir saßen eben auch 3 Stunden pro Figur dran. Dann macht man die Rechnung auf. Ne? Das geht nicht. Klappt nicht.
Hättest du mal 3.000 Euro für genommen.
Ja, aber dann muss ich auch perfekt sein. Ja, und das hätten wir nicht geschafft. Der Drucker hat das nicht hingekriegt. So perfekt. Und die Leute, das habe ich auch gesehen, das Selbstbild und das Fremdbild. Ich zeig dir mal 10 Bilder von dir, André. Und du wirst wahrscheinlich bei 2 Bildern sagen, das bin ich nicht. Und bei dem 3. sagst du, sehe ich aber dick aus. Beim 4. sagst du, oh, da gefalle ich mir. Und wir mussten mit dieser einen Figur schaffen, dass die Leute sagen, ja, so gefalle ich mir. Das sieht ja toll aus.
Ja.
Ne, gab ja keine Auswahlmöglichkeit. Ne? So. Also es hat einfach nicht geklappt. Und dann auch später B2B überhaupt nicht. Wir haben es echt wirklich von oben, von unten, von allen Seiten versucht.
Ja.
Erfinder hatten wir hier, die sozusagen eine Zeichnung hatten hier. Man könnte das mal ausdrucken. Ja, ganz viele Produktentwicklungen, ne? Ganz viel haben wir gemacht. Mega spannend, aber die haben alle kein Geld.
Okay.
Ja. Also,
Wahnsinn, ja.
Ich weiß nicht, also vielleicht hätte es jemand anders hinbekommen. Ich weiß nur, dass viele Leute gerade tatsächlich zumachen.
Ja.
Die so ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie ich.
Weil wir hatten ja schon mal im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Ich denke ja genauso, wenn man 3D-Druck irgendwie hört, meint man ja, das ist irgendwie, ja, das muss ja irgendwie klappen. Auf der anderen Seite kann man ja mal eine Stufe tiefer gehen. 3D-Druck hört man jetzt auch schon irgendwie seit 10 Jahren oder irgendwie noch länger. Und so richtig explodiert ist das Ding halt doch noch nicht. offensichtlich in einigen Bereichen. Ich glaube, wie ich neulich mal beim digitalen Stammtisch von den Heroes gehört habe, gibt es auch durchaus andere Industriebereiche, wo das super integriert ist und absolut, gar nicht mehr wegzudenken ist.
Ja.
Ja, aber so vom Geschäftsmodell wie bei dir jetzt, oder liebe, wir hatten mal den Bernd-Josef Klunker auch hier, der im Textilbereich auch sowas gemacht hat, fliegt bei ihm irgendwie auch nicht, hat sich dann auch irgendwie davon getrennt. Finde ich irgendwie ganz spannend, weil die Wahrnehmung von diesem Thema ist offensichtlich ja irgendwie in der gemeinen Bevölkerung, wozu ich mich jetzt dazu zähle, irgendwie eine andere, ja, als von dem, was dann wirklich umgesetzt werden kann.
Ja, ja, absolut. Also es gibt einige Bereiche, in denen 3D-Druck gar nicht mehr wegzudenken ist und wo die Leute auch mit dem Augen rollen und sagen, ja, alter Hut, machen wir schon seit 10 Jahren. Ja. Und dann ruft auf einmal irgendwie eine Continental in Hannover an und sagt, ey, wir brauchen mal hier und hier da und da eine Beratung oder wir brauchen das Produkt. Wo man sagt, Mensch, das macht ihr doch aber in einem anderen 5 Büros weiter, die Kollegen machen das doch schon längst. Also es ist unheimlich starker, also unheimlich großer gibt einfach Riesenspanne von dem Bewusstsein für 3D-Druck, was das kann, was es nicht kann. Für einige ist es ein alter Hut, für andere eben nicht. Ja. Und da hat mir auch gedacht, Mensch, lass uns doch hier Workshops machen, dass die Leute sich schlau machen. Wir haben diese Workshops umsonst anbieten können, weil die Wirtschaftsförderung die bezahlt hat. Ah, okay. Ey, die wurden nicht gebucht. Okay. Andere, die wurden nicht gebucht. Ja. Wir haben hier Traumräumlichkeiten, wenn ich hier mit der Kamera mal durchgehen würde. Alles Neubau, hier riesen offene Werkstatt, verglast. Okay. Die ganzen Drucker stehen da, also es macht echt Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man hier reinkommt. Also, und wir haben auch nur positive Bewertungen und so. Also an unserer Kompetenz kann ich, war der erste Student oder hatte den ersten Abschluss für dieses Studium additive Fertigung auch gemacht. Also von der Qualifikation war es auch okay. Und die Leute waren noch alle happy, die Workshops gemacht haben, aber es haben einfach nicht genug Leute gebucht und vor allem auch hinterher dann nicht durchgezogen, gesagt, komm, lass uns mal einen Drucker kaufen oder lass uns mal ein Projekt durchziehen.
Ja.
Ja, ein bisschen traurig, finde ich.
Ja, das glaube ich. Das merkt man ja auch, zumal du ja auch jemand bist, sagst ja auch von dir selbst, du kannst dich halt begeistern für Dinge. Und so stelle ich mir das halt vor. Wenn also 3D-Druck, der kommt aus Japan zurück, der Tim, hat halt irgendwie eine Idee, die Frau schlägt die Hände über den Kopf zusammen.
Woher weißt du das?
Schätze ich jetzt einfach mal, Menschenkenntnis. Aber ich ziehe das Ding jetzt durch, ja, okay, ich helfe ihm mal dabei, macht irgendwie Sinn. Hm. Und dann hast du es halt immer wieder, aber das war als Unternehmer schon dann eine schwierige Reise, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich da eins gelernt habe, ist es einfach realistischer zu bleiben. Ne? Ich habe halt mich immer so ein bisschen von dem einen nächsten Projekt ins übernächste reingehangen, dachte, jetzt geht's los, jetzt muss es doch irgendwann zünden und funken. Und das habe ich auch neulich mal in dieser WhatsApp-Gruppe geschrieben. Mensch, also wenn man sagt, du musst beharrlich dranbleiben, irgendwann klappt's mal, das birgt auch das Risiko, dass man sich verrennt. Ne? Man muss manchmal auch einfach Realist sein und über die Bücher gucken und sagen, was. Jemand hat mir, als ich mit jemandem gesprochen habe, weil ich eben den Ansatz hatte, die Firma zu verkaufen, irgendwann hatte ich natürlich auch Bammel, shit, mache ich das, mache ich es nicht, habe mit vielen Leuten gesprochen. Und da sagte einer zu mir, der auch seine Firma verkauft hatte damals, was glaubst du denn, was deine Firma in 10 Jahren macht oder was muss passieren, damit die in 10 Jahren so richtig Bock macht?
Ja.
Und da fiel mir einfach nichts ein, was ich noch anders hätte machen können.
Okay.
Das war für mich so ein Punkt, wo ich sagte, okay, wenn man es so auf den Punkt bringt, dann muss ich jetzt hier die Reißleine ziehen. Ne?
Ja.
Und deshalb bei aller gegebenen Begeisterung fürs Thema und auch Durchhaltevermögen. Ich habe es seit 10 Jahre durchgezogen.
Ja.
Aber es ist wirklich, also ich bereue auch nichts. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, shit, hätte es mal vor 5 Jahren schon aufgehört.
Okay.
Ich finde die Geschichten, die ich da erlebt habe, toll. Ich finde auch für mich als Person, dass die Learnings da sehr, sehr gut.
Ja.
Und entsprechend bereue ich nichts. Aber wenn man das rein wirtschaftlich sieht, muss man sagen, ja, hätte es vorher mal realisieren müssen.
Ja,
jetzt habe ich die Firma verkauft, vor 2 Stunden den Kaufvertrag und Verkaufsvertrag unterschrieben.
Gutes Timing hier heute.
Naja, genau.
Ja, okay. Gut, aber dann ist das Kapitel eben abgeschlossen, ein wichtiges Kapitel in der unternehmerischen Reise. Mit Sicherheit viel raus gelernt. Und ich kann das gut nachvollziehen, aber irgendwann muss halt mal der Punkt irgendwie sein. Man hat ja noch Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, eigener Familie, da kommt ja einiges nochmal eben zusammen, ne? Also was damit reinspielt auch wahrscheinlich.
Absolut.
Ja,
das ist richtig. Ja.
So, und jetzt mal der Blick nach vorne gerichtet. Das heißt also jetzt voller Fokus auf die Handelsvertretung, Wachstum mit dabei. Wobei so richtig so als Handelsvertreter so gesehen, irgendwie ein bisschen so das Selbstbild, auch das habe ich mal eben so ein bisschen rausgehört, ja. War ja auch noch nicht so ganz da.
Also oder? Ich muss sagen, jetzt wo ich so ein bisschen wachgeküsst wurde durch die Handelsvertreter-Heroes und vor allen Dingen die Dynamik in den WhatsApp-Gruppen und natürlich wie die Leute so drauf sind und habe ich mich als jetzt erstmal so richtig als Handelsvertreter gesehen. Ne? Okay. Ich bin da im Grunde über dieses Angestelltenverhältnis in diese relativ etablierten Strukturen reingerutscht, so seitlich rein und habe mich nie so groß als Vertriebler gesehen oder als ja Handelsvertreter in dem Sinne. Ich mochte das Wort auch nie so richtig.
Ja, verstehe.
Also Anekdote, auf einer Party zu sagen, dass man Pilot ist, es wird ganz andere Reaktionen davor, als ob man sagt, ich bin Handelsvertreter, weil wirklich jeder diesen bescheuerten Mann mit dem Koffer und dem Musterkoffer an der Tür klopfen sieht, ne? Ja. Fürchterlich, naja. Aber ja. wir haben ja doch was drauf, so.
Ja, aber das ist ganz spannend, ja. Das
naja, und entsprechend eben jetzt meine Neugierde auch ja. Zu diesen Vertriebsoptionen, die man hat, AI oder KI, ja, da überhaupt das Bewusstsein zu haben, Mensch, ich kann auch jetzt mal andere Produkte mit in die Hand nehmen. Ich hatte auch vorher immer so ein bisschen das Gefühl, Mensch, das sehen vielleicht meine anderen Handelsgeber, Vertretungsgeber nicht so gerne.
Okay.
Aber ja. Da habe ich jetzt ein grünes Licht, das habe ich mir einfach jetzt reingeholt, weil das brauchte ich, um selbstbewusst Leben weitermachen zu können. Und jetzt bin ich eben mit den ganz klassischen Aufgaben betraut, ne, die so eine Handelsvertretung eben auch in Akquisetätigkeiten etc. Ja. Machen muss und deshalb auch tatsächlich jetzt endlich der Kauf eines CRM-Systems. Ich verrate okay. Nicht bei wem,
okay.
Aber mein Munkeln nur gut ist.
Okay.
Das Onboarding findet gerade statt, also ich bin schön. Ganz gespannt und freue mich auch darauf, wieder so eine andere Struktur auch mal zu haben ja. Und auch die Möglichkeiten mit der künstlichen Intelligenz finde ich super spannend.
Ja.
Und dann gucken wir, dass wir alles in einen Topf schmeißen, ne? So die, sag ich mal, meine menschlichen Talente, will ich jetzt nicht sagen, aber Möglichkeiten, die ich habe, zu den technischen, ja. Neue Mitarbeiter, neue Produkte, neue Kunden, neue Länder.
Ja.
Ist natürlich total spannend.
Ja. Was meinst du, was sind für dich so die ganz, also für 2025 so die wesentlichen Themen? Da ist ja jetzt schon einiges mit dabei, aber es ist ja auch als Unternehmer irgendwie Fokussierung ist ja auch schon wichtig. Alles zusammen geht halt irgendwie nicht. Was sind so die zwei, drei Dinge, wo du sagst, das ist schon, habe ich im Auge fürs nächste Jahr, da muss ich schon einen Flock setzen?
Ja, auf jeden Fall brauche ich eine bessere Struktur digital, also tatsächlich ein CRM-System, weil ich merke, dass da ist zu viel in meinem Kopf drin. Es wird okay. Natürlich dadurch, dass ich meine Firma verkaufe, habe jetzt heute eben gerade ein bisschen weniger. Aber natürlich, wenn ich jetzt noch neue Angestellte habe oder neue Länder mache und ein neues Produkt mache, dann kommt wieder so viel zusammen. Und ich möchte gerne so eine Struktur haben, die mir so jeden Tag erstmal sagt, pass auf, Tim, das ist wichtig. Das hast du gestern noch für wichtig gehalten. Guck dir das mal an.
Ja.
Und so als Best Buddy sozusagen.
Ja.
Und ansonsten freue ich mich auf das Abenteuer, wieder neue Produkte, neue Länder zu entdecken sozusagen und auch zu sehen, was natürlich aus den Samen oder die Angel, die man in den Teich schmeißt, ne, was dann irgendwann anfängt zu zucken und natürlich ein Geschäft zu entwickeln. Also da habe ich natürlich auch Bock drauf, einfach den wirtschaftlichen Erfolg auch zu sehen. Ne?
Ja.
Das ist schon... Freue ich mich schon auf jeden Fall drauf.
Aber so der Workload ist schon immens. Also du bist halt auch eine ganze Menge halt eben auch unterwegs, ne? Also ja. bist gestern zurückgekommen, warst ein paar Tage, manchmal auch kurzfristig halt eben, ja? Oder wie müssen wir das so einschätzen?
Genau, also ich arbeite sehr viel, obwohl ich das nie in meinem Leben wollte. Ich bin eigentlich kein fleißiger Mensch, aber ich bin eigentlich eben doch, ja, was ich machen muss, das mache ich dann halt auch. Also da mache ich auch keine Kompromisse. Das ist vielleicht auch nochmal was ganz interessant für die Community ist natürlich das, was man als Pilot so lernt, ne? Was jetzt den Anspruch an Qualität geht und das ist kein, ja, das ist, dass man, wie soll ich es beschreiben, dass man keine Kompromisse machen sollte, wo man einfach auch keine Kompromisse machen sollte. Denn das ist natürlich in der Fliegerei mit harten Konsequenzen verbunden. Ja. In der Wirtschaft mogelt man sich manchmal ganz gut durch mit Kompromissen, auch mit faulen Kompromissen. Aber das ist eben etwas, was ich da wirklich gelernt habe, dass man da das durchziehen sollte und vernünftig machen muss.
Okay.
Und Was mir auch aufgefallen war, natürlich nach meiner Ausbildung frisch als Pilot, ist das CRM, was ich weiß nicht, Crew Resource Management, weil ich natürlich mit einer Firma, die in Italien tätig ist, natürlich irgendwo reingeraten bin, die erstmal in der Entscheidungsfindung doch anders angehen, als man das im Cockpit machen sollte.
Okay.
Da wird nicht geschrien, Landeklappen runter, oh Gott, es brennt, jetzt machen wir jetzt mal irgendwie ganz viel und gucken hinterher, ob es gut war. Sondern da macht man eben strukturiert eine Fehleranalyse und lotst die Optionen aus und geht nach strukturierten Stücklisten vor. Genauso wie natürlich, dass man die Crew auch als Kapazität sieht und nicht nur als meine Untergebenen oder der hat ja hier nichts zu melden. Da gibt es genug Flugunfälle, die analysiert wurden auf eben diese psychologischen Aspekte der Zusammenarbeit.
Ja.
Und wir wurden wirklich hart darauf trainiert, dass selbst wir als Co-Piloten, also als angehende Co-Piloten, unseren Kapitän entmachten dürfen und das Gefühl haben, dass die Flugsicherheit in Gefahr ist.
Okay.
Und da gab es auch Beispiele, wo die das hätten machen sollen, aber eben in diesen hierarchischen Strukturen eben feststeckten und so ein Flieger dann auch eben mal in eine brenzlige Situation gekommen ist.
Ja.
Und das habe ich gesehen, dass das in der Wirtschaft überall, ob das jetzt Italien ist, aber auch vielleicht ein großer Konzern in Deutschland, da würde ich mir manchmal wünschen, dass alle ein CRM-Schulung haben, weil das eben oft nicht gelingt, jedem das Gefühl zu geben, deine Stimme wird gehört, dein Ohr wird benutzt, dein Auge wird benutzt, dein Gehirn wird benutzt, weil alle wir hier in einem Boot mehr oder weniger sitzen. Auch in der Firma ist das ja so, sondern dass da eher hierarchisch gedacht wird. Gerade Männer neigen ja dazu, dann die Ellbogen auszustrecken. Und da muss ich sagen, das ist was, wo glaube ich die Wirtschaft viel lernen könnte.
Ja, glaube ich. Zumal, das ist ja gerade so, dann in der Luftfahrt oder gerade Cockpit oder im Flieger ist ja prozessual. Ich bin halt immer wieder begeistert. Das Prozessual ist ja alles definiert.
Ja.
Von A bis Z, wie irgendwas läuft.
Ja.
Und das ist ja die Grundlage. Und daran muss sich ja jeder halten, weil die Crew wird ja immer wieder unterschiedlich zusammengemischt.
Genau, extra auch um
extra.
Diese, genau, also im Cockpit tatsächlich keine zwei Tage miteinander geflogen. Während die Flugbegleiterinnen hinten ganz gerne mal eine Woche zusammen sind, mit Cockpit absolut, vielleicht mal zwei Flüge irgendwie miteinander.
Ja.
Aber sonst wäre es so, Mensch, Jörg, machen wir so wie morgen, wie gestern, ne? Wetter ist gleich, du links, ich rechts.
Ja.
Das ist genau die Gefahr, ne? Und diesen Standard kann man nur erhalten, wenn man sich dann eben nicht in diesen eingefahrenen Bahnen begibt.
Okay.
Das ist ganz interessant. Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den ich, glaube ich, bemerkenswert finde, ist eben eine wirklich gute Fehlerkultur.
Okay.
Das merke ich jetzt zum Beispiel beim letzten Reklamationsfall, den ich hier bearbeitet habe, die letzten Wochen.
Ja.
Es wird nie darüber gesprochen, wer es wirklich verbrochen hat, wer, ich sage jetzt mal, Schuld hat.
Ja, ja.
Und nur so funktioniert es aber, diesen Fehler auch auszumerzen. Und auch nur dann funktioniert es, wenn die Leute sich trauen zu sagen, ey, shit, ich glaube, ich habe das falsch gemacht, weil so und so.
Ja.
Dann guck mal, wieso hast du es falsch gemacht? Hast du Zeitdruck? War's dir egal? War's schlecht dokumentiert? Weil nur wenn da wirklich genau drauf eingegangen wird, was falsch gelaufen ist, kann man ja auch das Ganze verbessern und in der Zukunft sozusagen vermeiden.
Ja.
Und das ist sehe ich auch selten in den Unternehmen, dass eine wirklich ausgeprägte Fehlerkultur ist. Für mich so ein Aha-Erlebnis war es, als ich als ganz junger Pilot, keine Ahnung, fünfter Flug wahrscheinlich, mit dem Checkkapitän dann noch geflogen bin. Und der sagte zu mir, Tim, pass mal ein bisschen auf mich heute.
Ja.
Dass ich mir, wie, ich bin noch,
wieso?
Das ist mein fünfter Flug, du fliegst seit 30 Jahren, bist Checkkapitän. Ah, sagte er, ich habe nicht gut geschlafen, bin nicht so gut drauf.
Ah.
Also ich bin fit for flight, sagte er, aber guck mal einfach ein bisschen besser hin, wenn ich irgendwas mache. Einfach so als Safety. Dachte ich mir, guck mal, das ist doch geil, wenn man so miteinander arbeiten kann, dass man wirklich sich vor nichts scheuen muss und sagt, pass ein bisschen auf mich auf, ich bin heute nicht gut drauf oder nur zugibt, dann kann man heute Fehler machen oder so. Also dachte ich mir, das war für mich so ein Aha-Erlebnis und das würde ich mir auch wünschen in der echten Welt, dass einfach die Leute da besser zusammenarbeiten. Ne?
Okay, cool. Und hast du Sachen auch dann übertragen, schon so Thema Mitarbeiterführung oder wie nehmen deine Mitarbeiter bislang, wie nehmen die sich wahr? Ist das so der Prozess-Nerd, der alles durchgestreamt haben muss oder wie ist da so dein Ansatz?
Ja, ich bin tatsächlich nicht so besonders gut darin, alles durchzustreamen.
Okay.
Also ich glaube, meine Angestellten haben mir bisher immer das Feedback gegeben, dass ich ein toller Chef bin. ich lobe halt auch viel, ne? Ich gebe viel Feedback. Ich bin aber auch derjenige, ich wirklich weiß, warum ist das jetzt schiefgegangen? Aber ich setze dann auch keinen auf den Pott deswegen, ganz im Gegenteil. Und es gibt mir genau das falsche Gefühl oder den falschen Impuls, ne? Aber ich glaube, ja, da gibt es schon noch einiges zu verbessern, ne? So ist es nicht. Aber die Sachen, die ich gerade erzählt habe, sind mir wichtig und ich hoffe, dass ich die auch genug verinnerlicht habe, um die täglich zur Anwendung zu bringen. Okay. Also ich möchte wirklich, dass sich die Leute um mich herum wohlfühlen, dass wir über Fehler sprechen können, dass wir uns unterstützen und gegenseitig helfen, aber auch Kritik anbringen, wo es nötig ist. Deshalb keine, wir sind alles erwachsene Leute, ne? Wir brauchen, können offen miteinander reden. Und ich hoffe, dass das mir so gelingt, das auch in den Alltag einzubauen.
Ja. Okay. Ja, gerade auch nochmal im B2B-Bereich ist es ja durchaus mal so, dass in Geschäftsbeziehungen, es läuft halt nicht alles immer ganz rund, aber es macht ja keinen Sinn, da jetzt nur die Schuld zu suchen oder irgendwie sowas, sondern auf einer sachlichen Richtig. Ebene auch versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Sachliche Ebene ist so der letzte Punkt, du hast es eben kurz mal eben angesprochen. Du arbeitest viel mit Italien und so zusammen. Da wird manchmal ein bisschen was anderes interpretiert. Da ist manchmal ein bisschen eher die Emotion, die zuerst kommt, oder?
Ja, ich muss es ja dann doch, muss sagen, das stimmt. Also ich muss sagen, die Italiener tun mir ein bisschen leid, weil die leiden unter diesem Image irgendwo. Ja. Ne? Und das war früher schlimmer als heute, aber ich kriege immer noch genug Sprüche zu hören. Ja, die Italiener. Und ich muss sagen, die Norditaliener, mit denen ich es zu tun habe, die Firma begleite ich seit 20 Jahren. Von einem kleinen Familienunternehmen sind die jetzt international, interkontinental unterwegs. Wow. Wir sind also in Kanada, in Taiwan werden gerade was auf, in Dubai wurde was aufgebaut. Und das alles aus diesem in der Nähe von Mailand befindlichen Familienbetrieb. Also die sind sehr erfolgreich. Und aber dennoch ist es so, vielleicht leiden sie da auch selber ein bisschen drunter, wenn eine Information reinkommt, irgendein Disruptive Factor von outside, also irgendwas, was schwierig ist, dann gibt's erstmal eine Menge Aktionen, eine Menge Emotionen, eine Menge Wörter, die durch den Raum gehen. Und dann werden auch manchmal Entscheidungen getroffen, die einfach faktisch nicht in Ordnung sind. So.
Ja, okay.
Und dann rudern die aber meistens, und das ist dann immer wieder so ein Prozess, dann nach ein, zwei Tagen zurück, machen wieder ein vernünftiges Angebot, vernünftige Lösung, kommen zur Ruhe und dann funktioniert alles tadellos, also mit einer unglaublichen Akribie und Einsatzbereitschaft und auch Professionalität. Also da gibt's also wirklich, das ist, die Norditaliener sind top. Ich weiß ja halt nicht, wie es im Süden ist. Die sagen immer, im Süden ist ganz anders. Die können nur Pizza backen da.
Okay,
aber die Norditaliener, da habe ich höchsten Respekt vor. Und wenn man sich sieht, anschaut, welche Firmen da ansässig sind, sieht man auch, dass viele, viele Familienunternehmen, die jetzt alle die Aufgabe haben, aus diesem patriarchischen System eine Firma zu machen, die eben auch ein Management hat und wo Frauen auch was zu sagen haben und wo man vielleicht auch mal seinen Urlaub dann wirklich in Gänze nehmen will oder samstags dann doch nicht arbeiten möchte. Das ist jetzt so der Wandel, der stattfindet.
Okay.
Findet aber bei uns zumindest auch statt. Also da ist wirklich ein großes Movement, große Bewegung. Und ich kann eigentlich nur den Hut ziehen davor. Aber es gab wirklich schon so viele Verhandlungen, André, wo ich dachte, oh Gott, wie komme ich hier wieder raus? Wo wirklich der Kunde sagt, ja, Jagler, was habe ich denn jetzt gesagt, dass die so ausflippen?
Ja.
Da sage ich, das legt sich gleich wieder. Das ist der italienische Moment.
Okay.
Ja.
Moment.
Ja, genau.
Sehr schön, Wahnsinn. Lieber Tim, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke, die wir ja auch von der persönlichen Seite mitbekommen haben. Ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Du warst am Anfang immer ein bisschen, du warst so zu mir, ich weiß noch gar nicht, was ich so erzählen kann, irgendwie, weil ich bringe jetzt nicht die Vertriebsskills und wir haben sofort gesagt, wir machen mit Tim halt keine Folge, meine 5 LinkedIn-Hacks für Handelsvertreter oder so, das ist nicht das Thema, sondern uns ging es eigentlich darum, deine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, ich finde, das hast du super rübergebracht. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was da noch so kommt. Dir erstmal viel Erfolg für die Zukunft. Wenn jetzt jemand Lust hat, mit dem Tim mal in Austausch zu gehen, LinkedIn ist immer eine Plattform oder über unser Hero-Netzwerk auch kein Thema. Ich glaube, es ist eine spannende Branche, in der du da unterwegs bist. Coole Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, mit dir zusammenarbeiten ist, glaube ich, auch ganz angenehm, schätze ich.
Ja, könnte sein. Glaube schon. Ja, vielen Dank, André, dass ich bei dir sein durfte. Und ich freue mich dann noch viele nächstes Wochenende zu sehen auf dem Camp. Ne?
Richtig. Auf dem Camp. Sehr schön. Lieber Tim, viele Grüße nach Hannover. Mach's gut. Ciao, ciao.
Mach's gut, André. Ciao.